Deutschlandfunk Kultur Interview.
Gerade ist ein Buch erschienen, das ein dramatischer Appell ist eines Charité-Intensivmediziners. Kampf um jeden Atemzug heißt es. Daniel Zickler hat es geschrieben, in dem Fall sage ich mal Dr. Daniel Zickler. Sie kennen ihn vielleicht aus der RBB-Doku über die berühmt gewordene Charité-Station, die Corona-Station 43, oder von seinem emotionalen Appell in der Sendung von Joko und Klaas. Und wie die Intensivmedizin nach diesen fordernden Corona-Jahren reformiert und verbessert werden kann, und was die Gesellschaft tun kann, um die Intensivmediziner zu entlasten. Darum soll es jetzt gehen in unserem Gespräch. Herr Zickler, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass die Corona-Krise viele Probleme in der Intensivmedizin besonders an die Oberfläche befördert hat. Welche sind das?
Ja, also ganz besonders ist da natürlich der Personalmangel zu nennen. Es ist einfach so, dass auch schon vor Corona die Personaldecke extrem dünn war, dass eigentlich das System kaum noch darauf ausgelegt ist, dass wir für Notfälle vorbereitet sind. Es ist extrem auf Kante genäht. Alle Betten müssen immer voll sein und sind auch immer voll dementsprechend. Und zusätzliche Notfälle sind einfach sehr schwer zu versorgen und stellen immer eine Art von Ausnahmezustand dar. Das ist sicher mit das größte Problem.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass auch ganz furchtbare Fälle, die Sie erlebt haben, zum Beispiel eine schwangere Frau, die erst ihr Kind verliert und dann selbst stirbt. Und gleichzeitig sagen Sie, dass es auch Positives gibt, was die Intensivmedizin aus der Corona-Krise für sich herausziehen kann. Was ist denn da das Positive?
Naja, ich glaube, die interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit ist nochmal deutlich verbessert worden. Also wir mussten einfach zusammenhalten während dieser Zeit und haben dadurch die Zusammenarbeit einerseits innerhalb der Kliniken enorm verbessert, andererseits aber auch die Kliniken haben in Berlin zum Beispiel sehr gut miteinander zusammengearbeitet. Jeder konnte sich auf seine Stärken konzentrieren und das hat einfach sehr gut funktioniert. Und gleichzeitig zwischen den verschiedenen Professionen, glaube ich, sind wir auch nochmal einen enormen Schritt weiter kommen. Wir hatten schon kurz vorher eine Psychologin bei uns im Team implementiert und integriert, die uns unschätzbare Dienste erwiesen hat während dieser Zeit. Das war extrem wichtig und auch da haben wir eine Menge dazugelernt. Aber auch beim Thema Forschung zum Beispiel haben wir doch enormes auf die Beine gestellt, also viele andere gemeinsam haben da doch eine Menge gelernt dabei.
Sie wollen ja mit Ihrem Buch auch dazu beitragen, die Probleme zu lösen, die Sie in den letzten Jahren so stark erlebt haben. Auch die Arbeitsdichte haben Sie beklagt von Intensivmedizinern, die sei viel zu hoch. Wie muss man sich denn so einen Tag auf der Intensivstation vorstellen?
Ja, genau, damit geht das Buch eigentlich los, dass man morgens eine Übergabe macht und die Informationen aus dem Nachtdienst bekommt, was so los war. Und dann fängt an, das Telefon zu klingeln.
Oh, jetzt ist Herr Zickler verschwunden. Wir versuchen mal, ihn anzurufen. Die Leitung.
Bin ich wieder da?
Jetzt sind Sie wieder da. So geht's.
Okay. Alles
das
klar,
Telefon
sorry.
Hat geklingelt und Sie waren weg. Und jetzt können Sie weiter erzählen.
Ja. Ja. Genau. Das geht einfach los. Der Tag geht damit los, dass wir im Nachtdienst eine Übergabe machen auf den Frühdienst und dann fängt das Telefon an zu klingeln und es werden Patienten angeboten aus der Notaufnahme, aber auch von Notärztinnen und Notärzten oder auch von der Normalstation und die müssen wir dann versuchen, auf die häufig nicht vorhandenen Betten zu verteilen. Und das ist eine Facette. Andererseits sind natürlich aber auch die ganz normalen Patienten da. Die müssen weiterhin versorgt werden, müssen ins CT gefahren werden, verschlechtern sich plötzlich, darauf muss ständig reagiert werden und dann müssen wir natürlich auch mit strukturellen Problemen umgehen, eben dem Personalmangel, wenn Leute sich plötzlich krank melden, wie wir dann damit umgehen. Also es gibt viele Herausforderungen auf der Intensivstation.
Wir haben ja gelernt, dass die Zahl der Intensivbetten in Deutschland während der Pandemie sogar geringer geworden ist, also von 12.000 auf 9.000 nutzbare, das schreiben Sie, und kritisieren, dass man sich so durchwurstelt, einfach dieselbe Arbeit auf immer weniger Kräfte verteilt. Wie erklären Sie sich das, wenn es doch gleichzeitig an Bekenntnissen aus der Politik für die Intensivmedizin nicht gemangelt hat? Ich hoffe, dass wir Dr. Daniel Zickler gleich wieder erreichen. Herr Zickler, Sie hören mich, ich höre Sie, das ist schön. Ich habe gesagt, es hat an Bekenntnissen für die Intensivmedizin nicht gefehlt. Trotzdem beschreiben Sie, dass man sich so durchwurstelt in Ihrem Fach und dieselbe Arbeit immer auf immer weniger Leute verteilt. Warum ist das so?
Na, einerseits war die Corona-Pandemie natürlich eine riesige Herausforderung für uns alle. Und das war klar, dass das eine enorme Zusatzbelastung ist.
Andererseits muss man jetzt aber auch sehen, wo die Zahlen geringer werden, dass viele sich entschieden haben, das Feld zu verlassen und sagen, okay, das ist doch zu anstrengend, das lässt sich mit meinem Leben als Lebensalltag nicht vereinbaren. Ich suche mir eine andere Nische, möglicherweise innerhalb der Medizin, möglicherweise aber auch außerhalb der Medizin. Und das führt halt zu einer Abwärtsspirale, dass viele einfach den Eindruck haben, damit können sie ihr Leben nicht vereinbaren. Und das sind dann immer weniger Leute, die weiter vorhandenen Patienten versorgen müssen. Und das führt zu einer größeren Belastung zu denjenigen, die geblieben sind. Und das ist einfach so, dass wir uns dem Problem jetzt widmen müssen.
Steht die Intensivmedizin nach 2 Jahren Corona schlechter da als vorher? Was sagen Sie?
Wahrscheinlich schon, wenn man die Anzahl der betreibbaren Betten sich anguckt. Es variiert ja enorm und es hängt auch immer sehr davon ab, was man jetzt als betreibbares Intensivbett betrachtet und was nicht. Was ist einfach nur eine Stellfläche für Patienten sozusagen und was ist tatsächlich auch mit Personal bespielt und wo ist dieses Bett, an welcher Klinik ist das? Und sind da auch Möglichkeiten wie Dialyse, ist da eine große Blutbank etc.? Das sind alles Faktoren, die damit reinspielen, wie man also ein betreibbares Intensivbett betrachtet. Aber tatsächlich würde ich schon sagen, also das Personal, was da ist, ist enorm ausgelaugt. 2 Jahre Pandemie stecken uns in den Knochen. Und jetzt, wo das Personal, was uns zeitweise zur Verfügung gestellt wurde, wieder in den Bereichen ist, wo es vorher war, nämlich im OP, in Aufwachräumen und anderswo, stellen wir fest, dass die Personaldecke eher dünner ist als dicker.
Sie finden auch, dass die Gesellschaft Intensivmediziner entlasten könnte, einfach indem sie ihr eigenes Verhalten korrigiert, schlechte Angewohnheiten reduziert. Erläutern Sie uns das doch bitte mal.
Also das ist sicher auch eine Möglichkeit, dass jeder in der Gesellschaft was tun kann dazu, um sozusagen die Arbeit der Intensivmediziner zu erleichtern. Einerseits ist es gut, wenn jeder eine Vorsorge vorher gemacht hat oder auch eine Patientenverfügung. Gerade chronisch kranke oder ältere Patienten sollten sich mit dem Thema befassen. Was möchte ich eigentlich, wenn mein Leben mal zu Ende geht? Möchte ich wirklich um jeden Preis am Leben erhalten werden mit ganz vielen Geräten? Das ist ja durchaus legitim und ist okay und niemand soll das ausgeredet haben. Aber wir stellen es halt auch häufig fest, dass wir 3, 4, 5 Tage einen Patienten versorgen mit ganz, ganz hohem Aufwand und dann hinterher erklärt uns die Familie, es hätte er oder sie eigentlich gar nicht gewollt. Also da ist es, glaube ich, gut, dass wir auch das Thema Tod so ein bisschen enttabuisieren und uns so ein bisschen Gedanken darüber machen, was eigentlich werden soll mit uns, wenn es uns nicht mehr gut geht, wenn wir selbst nicht mehr entscheiden können. Und häufig stellt das für die Familie auch eine extrem hohe Belastung dar. Ansonsten können wir aber auch im Allgemeinen mehr Wertschätzung für die Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner, aber auch für die Pflegekräfte natürlich gebrauchen.
Und Sie finden Ihre Arbeit trotz aller Widrigkeiten so spannend, dass Sie nicht überlegt haben, ihn hinzuschmeißen?
Das ist tatsächlich so, ja. Also es macht einfach unheimlich viel Freude. Wir haben auch viele Positiverlebnisse. Jetzt gerade vor ein paar Tagen hat mir wieder ein Patient geschrieben aus der Corona-Pandemie, er möchte vorbeikommen, sich nochmal persönlich bedanken. Das ist einfach unfassbar schön, wenn dann wirklich jemand vorbeikommt und sagt, ich habe mir das Leben gerettet. Häufig erleben wir es aber auch sogar, dass Angehörige vorbeikommen von Patienten, die leider verstorben sind, um sich auch nochmal zu bedanken und zu sagen, es war wirklich toll, dass sie sich Zeit nehmen konnten, dass eine Psychologin da war, dass das Personal Zeit hatte, das Sterben meines Angehörigen zu begleiten. Das ist eine extrem wichtige Arbeit und ich glaube, das wissen viele in der Gesellschaft nicht. Deswegen war es mir auch ein Anliegen, dieses Buch zu schreiben und mal darüber aufzuklären. Es macht einen riesigen Unterschied, ob eine Intensivpflegekraft, die einen Patienten versorgt, der stirbt, ob die Zeit hat, sich dem auch zu widmen, auch für Angehörige da zu sein, Fragen zu beantworten etc. oder ob die eben extrem gehetzt ist und überhaupt keine Zeit hat. Das macht einen riesigen Unterschied.
Der Intensivmediziner Daniel Zickler von der Berliner Charité, dessen Buch Kampf um jeden Atemzug gerade erschienen ist. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.